Energy X Follow, die Social Influence Show.
Eine Nacht lang im Möbelhaus zu schlafen, im IKEA, das ist doch ein Kindheitstraum von, glaube ich, vielen von uns. Und genau dieser Kindheitstraum, der wurde dieses Jahr für 16 Influencer wahr, nämlich in Form von einer Kampagne. Sehr coole Aktion, wir wollen heute mehr darüber sprechen, deswegen haben wir uns Christina, den PR-Leader von IKEA Österreich, eingeladen. Hi!
Hi, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Diese Kampagne hat ja einen übergeordneten Zweck, sage ich jetzt mal, und zwar IKEA als Love Brand. Also als Marke, die wir kennen, die wir lieben. Und da gibt es aber noch ganz viele andere Maßnahmen, die man machen kann, um genau so eine Love Brand zu werden. Und das ist auch das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Deswegen, Christina, schön, dass du da bist. Schön, dass du uns da ein bisschen was erzählen kannst. Und auch Petra und Ilja, schön, dass ihr da seid.
Wir freuen uns.
Hi.
Ich glaube, ihr könnt diesbezüglich auch ein paar spannende Insights geben, weil ihr ja auch viel mit Unternehmen zusammenarbeitet, die genau dieses Ziel haben, eine Love-Brand zu werden.
Und schon oft bei IKEA waren.
Noch besser, noch besser. Also, wir haben viel vor heute, wir hören uns gleich wieder. Und bevor ich irgendwie versuche, das lang zu definieren und zu erklären, gebe ich den Ball gleich weiter an Petram und Ilja. Vielleicht könnt ihr die Leute abholen, was genau ist denn jetzt eine Love-Brand überhaupt?
Super gerne, ich gebe dir mal die Textbuchdefinition. Eine Love Brand ist ein Unternehmen, was es geschafft hat, zu einer Marke zu werden, die so eine Anziehungskraft hat, dass Menschen sie nicht nur bevorzugen im Vergleich zu anderen Marken, sondern sie einfach lieben. Sie wollen sich tätowieren lassen, die wollen sich damit zeigen, am T-Shirt tragen. Sie lieben sie.
Ist das auch irgendwie ein Lifestyle dann? Wird die Marke dann irgendwie auch zum Lifestyle?
Ja, ja, klar. Also eine Love Brand ist eine Marke, wo du stolz drauf bist, wenn du etwas von dieser Marke kaufst oder irgendwie dir ein Produkt zulegst und das dann halt auch über Social Media teilst. Also du musst dir das wirklich so vorstellen, die Leute, die zum Beispiel in Starbucks gehen und dann den Kaffee fotografieren, die haben es halt geschafft, dass sie so sehr wahrgenommen werden, dass die Leute das einfach herzeigen möchten.
Das höchste Ziel im Marketing.
Das höchste Ziel im Marketing. Liebe Christina, PR-Leaderin bei IKEA Österreich. Du bist, glaube ich, die richtige Ansprechpartnerin, was das Thema angeht. Für viele ist IKEA nämlich eine Love-Brand. Wie siehst du das Ganze? Glaubst du, habt ihr das ganz gut geschafft in den letzten Jahren, IKEA da richtig zu positionieren?
Also ich glaube schon, wenn ich an die Eröffnung vom City Store Wien Westbahnhof zurückdenke, da sind wirklich ein paar vor der Eröffnung draußen gestanden und haben ihre eigenen Kleidungsstücke aus Fraktataschen gestaltet.
Aus diesen blauen Einkaufstaschen.
Ja, genau. Genau. Also es waren Hüte, Röcke, also es war unglaublich süß. Da sind mir wirklich so ein bisschen ist mir Gänsehaut gekommen, als die dann die wollten als erstes in den Store. Also ich glaube, es ist schon ein bisschen Love Brand, würde ich sagen.
Was macht IKEA zu einer Love Brand, glaubst du?
Also in erster Linie sind sicher natürlich die Produkte, dieser skandinavische Flair über viele Jahre. Aber IKEA ist viel mehr. IKEA beschäftigt sich unglaublich oft mit gesellschaftlich relevanten Themen. Das widerspiegelt die Unternehmenswerte. Und wenn sich die Kunden und Kundinnen da auch wiederfinden, dann hat das auch einen unglaublichen Vorteil. Und ich glaube, sie kaufen noch mal viel lieber ein.
Kann sehr gut sein. Glaubst du, dass das was war, was IKEA schon immer gehabt hat oder was erst in den letzten Jahren so richtig aufgekommen ist?
Das ist auf jeden Fall schon immer so. Also der Gründer hat von Beginn an seine Unternehmenswerte kommuniziert. Das wird uns von Anfang an auch irgendwie eingebläut, ohne große Brainwashing zu betreiben. Aber es wird innen gelebt, es wird noch extern kommuniziert und das funktioniert.
Wir haben ja auch schon jetzt über IKEA selber gesprochen, aber wie sieht's denn generell aus? Also Love Brand, ist das was eher trotzdem eine neuere Entwicklung ist? Ich meine, Christina sagt, bei IKEA gibt's das schon länger, aber wie schaut's da bei anderen Brands aus? Gab's das vor 100 Jahren schon genauso?
Love Brands sind so alt wie das erste Marketingbuch wahrscheinlich. Mhm. Und man nennt sie erst seit kurzem so Love Brand. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass man als Marke wahrgenommen werden will, mit Emotionen, menschlich wahrgenommen werden will. Und ja, ich glaube, seit es Unternehmen gibt, wollen die einen Vorsprung haben gegenüber ihrer Konkurrenz, weil Leute sie lieben.
Ja, und das sind halt natürlich jetzt Marken in der Hausnummer Google, Apple, Coca-Cola, die einfach auch an einem Punkt jetzt mittlerweile sind, wo sie als Marke selber eine ganz, ganz große Relevanz haben. Gar nicht mal nur die Produkte im Vordergrund sind, sondern wo die Leute sich dort bewerben und dort arbeiten wollen, weil es die Brand ist. Weil du weißt, Google hat ein mega nices Office, ja, und da geht es dann gar nicht so darum, was du dort machst, aber dass du in dem Office bist und die ganzen Benefits genießen kannst, das weiß jeder, auch wenn du noch nie einen Tag im Google Office gewesen bist.
Ein guter Test ist, was für eine Marke würdest du am T-Shirt tragen und stolz rausgehen damit, einfach so, die nichts mit Kleidung zu tun hat. Würdest du Tesla am Shirt tragen, würdest du Google am Shirt tragen, dich damit zu einer Gruppe zugehörig fühlen? Wenn die Antwort ja ist bei der Brand, ist sie für dich eine Love Brand.
Würdet ihr also sagen, es geht nur um die Produkte, die rauskommen, oder steckt mehr dahinter?
Es geht, also man kann das so ein bisschen verdeutlichen, es geht darum, wie der Markenwert der Marke ist. Also es gibt einen Markenwert, das ist ein imaginäres Gut, was alles, was auch die Christina gesagt hat, die Identität, die Werte, die Unternehmensvision, wofür setzt sich das Unternehmen ein, was für Leute arbeiten dort, wie werden diese Leute recruited, das alles zahlt in diesen Markenwert ein. Und das ist dann so ein schöner, imaginärer Wert, der vielleicht nicht unbedingt jetzt in Geld aufzuwiegen ist, aber der halt diese Marke extrem attraktiv für die Leute da draußen macht.
Wenn man eine erfolgreiche Marke, ein erfolgreiches Unternehmen haben will, dann geht es ja nicht nur darum, dass man sich einmal am Markt irgendwie positioniert und so seinen Stellenwert schafft, sondern dass man das über Jahre hinweg immer und immer wieder schafft. Ist das ein Thema bei euch im Background, Christina, bei IKEA?
Natürlich, aber ich glaube, es ist ganz einfach zu erklären, wir haben diese Unternehmenswerte, die wir leben. Und die verändern sich eigentlich ja nicht. Die sind verankert, die werden im Unternehmen gelebt und werden dann einfach zielgruppenspezifisch nach außen kommuniziert. Also thematisch verändert sich da nicht viel, außer in der Gesellschaft natürlich. Ist auch natürlich sehr viel Veränderung, da muss man Rücksicht nehmen. Aber im Grunde ist IKEA seit vielen, vielen Jahren, seit 80 Jahren eigentlich mit diesen Unternehmenswerten verankert und die leben wir.
Was würdest du sagen, ist das zentrale Ziel von euch?
IKEA is for the many, also es wird niemand ausgeschlossen, jeder soll sich wohlfühlen, jeder soll sich sein Zuhause einrichten, wie er es möchte, wie es zur eigenen Persönlichkeit passt und dementsprechend Einrichtungssolutions finden, die auch auf die individuellen Wohnungsbedürfnisse angepasst werden können.
Das heißt, dieses Ziel ist all die Jahre das gleiche geblieben, nur das Drumherum hat sich angepasst und verändert.
Genau.
Jetzt kann man ja vielleicht auch sagen, man geht so an, man hat eine Zielgruppe, auf die fokussiert man sich und die wird ja dann älter und erwachsen und mit der geht man mit. Aber bei euch merkt man ja auch am Sortiment und an den Aktionen, ihr versucht schon gezielt alle abzudecken, oder? Oder habt ihr eine ganz spezielle Zielgruppe?
Genau, also wie gesagt, IKEA is for the many und genau so ist es auch in unserer Kommunikation. Vielleicht zur Erklärung, unser Geschäftsjahr bei IKEA startet immer mit Anfang September. Es gibt jedes Jahr ein neues Fokusjahr, in dem Jahr ist es Schlaf. Und wir versuchen dann quasi... Und es geht im Grunde darum, den Leuten draußen zu zeigen, wie sie wirklich qualitativ hochwertig schlafen können. Und da finden sie die Produkte bei IKEA. Und diese Information wird zielgruppenspezifisch aufbereitet.
Was ich schön finde, wir sagen auch immer, Branding beginnt innen und nicht außen. Das heißt, wenn die Mitarbeiter dahinter stehen, die Werte porträtieren, dann ist es viel leichter, zur Love-Brand zu werden. Und das machen viele Firmen falsch leider und ihr anscheinend richtig.
Man kann ja vielleicht auch sagen, also es gibt die großen Player, wir haben sie ja vorher schon genannt. Ich meine, IKEA ist ein Unternehmen, das kennt wirklich jeder, genauso wie Google, wie Starbucks und. Können, vor allem Petra und Lila, was glaubt ihr, kleinere Marken das überhaupt noch schaffen, so einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft zu erreichen?
Wenn sie früh damit anfangen, dann ja. Aber man muss natürlich sagen, all diese Marken haben halt über Jahre hinweg Unmengen an Geld und Ressourcen investiert in diese Love Brand, in dieses zu Love Brand zu werden. Das können kleinere Marken auch, aber die müssen halt sehr früh verstehen, dass das Unternehmen genauso wichtig ist, was die Produkte betrifft, aber auch die Werte, die Leute, die dort arbeiten, die Vision teilen und dass diese Vision auch wirklich für die Gesellschaft relevant ist. Also man kann es erreichen, um die Frage zu beantworten, aber es ist natürlich absolut kein leichter Weg.
Ich sage jetzt was dazu, wenn ich jetzt ein KMU bin, ein Restaurant bin, ein kleiner Shop bin und anfangen will, so Lovebrand zu werden, muss ich jetzt keine welteroberischen Ziele haben. Ich muss nicht gleich die Lovebrand der Welt werden. Es reicht doch, wenn ich in meiner Kategorie, meiner Straße, meiner Stadt zu der Lovebrand werde, die Leute bevorzugen gegenüber meinen Konkurrenten. Klein anfangen, Social Media machen ohne Ende. Dann wird schon was.
Ich meine, IKEA hat ja vermutlich auch nicht mit Stores in der ganzen Welt gestartet, richtig?
Genau. Was ich da noch hinzufügen möchte, ist irgendwie, ich glaube, es ist wichtig, jeder, der da startet, ist, dass es authentisch ist. Ich glaube, so. Man kann eine Love-Brand nicht sich irgendwie davor ausdenken und irgendwas kreieren, was dann am Ende nicht gelebt wird. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Faktor in dem Ganzen.
Das heißt, man kann ja klein starten und vielleicht dann zu einer Love-Brand von ganzen Ländern werden,
ja,
Städten, also, wie auch immer.
Solange dich Menschen lieben, lieben dich Menschen. Manchmal sind es halt mehr wie bei IKEA, manchmal sind es ein bisschen weniger wie bei meinem Lieblings-Thailänder um die Ecke.
Ja. Christina, würdest du sagen, sind Emotionen bei euch, spielen die eine Rolle oder was sind so eure Kernwerte, auf die ihr euch fokussieren wollt beim Marketing?
Emotionen spielen sicher eine Rolle, insbesondere bei diesen gesellschaftlich relevanten Themen, LGBTQ-Community, Inklusion, Diversity, auch Nachhaltigkeit. Ich glaube, das sind Themen, wo sich auch wo Meinungen auseinandergehen. Aber wir als Unternehmen und auch die Mitarbeiter, die bei IKEA arbeiten, wissen da ganz genau, wie sie denken. Und das vereint und da positionieren wir uns ganz klar.
Ich habe deswegen gefragt, weil ich finde, dass das ja eine Brand ist, die sich deswegen abhebt, weil wir haben alle Kindheitserinnerungen an IKEA. Mhm. Wir verbinden was mit der Marke, ob es jetzt irgendwie Fleischbällchen ist, ja. Essen ist oder der Hotdog irgendwie oder weiß nicht, Kissenschlacht mit dem Bruder irgendwie in der Schlafzimmerabteilung. Diese Emotionen, die machen ja auch was mit einem, oder? Das verbindet einem irgendwie auch mit der Marke.
Auf jeden Fall. Ich glaube, IKEA ist ein Einkaufserlebnis. Das lernt man irgendwie schon früh, wenn man ins Smallland geht als Kind und dort die Zeit verbringt. Hot Dogs, das ist einfach, da sind Routinen entstanden. Nach jedem Einkauf brauche ich mein Hot Dog und so weiter. Und ich glaube, da hat jeder so ganz seine eigenen Erlebnisse mit der Familie, alleine, mit dem ersten Partner, der ersten Partnerin. Ja.
Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Stichwort zum Thema Love Brand. Das sind meistens Marken, die du in jeder Lebenslage irgendwie an deiner Seite hast. Ob das dann eben am Anfang als Kind ist, wenn du mit den Eltern mitgehst und dich freust, hey, wow, ein Einkaufssamstag im IKEA ist wie ein Erlebnis. Dann ziehst du aus, deine erste Wohnung, die du einrichtest, vielleicht so noch sehr, sehr mit einem überschaubaren Budget und deswegen umso mehr schaust, was du dir alles einrichtest, bis hin zu deinem fertiges Haus, weil du verheiratet bist und sagst, passt, jetzt kann ich in die anderen Abteilungen schauen. Also ich glaube, in jeder Lebenslage ist was für dich dabei und das macht ganz starke Love Brands auch aus.
Die Erlebnisse sind es vor allem. Also Erlebnisse schaffen Love Brands und du hast ja gemeint, auch das Thema Hot Dogs, sehr gut. Habt ihr nicht das Restaurantkonzept auch eingeführt, damit es mehr zum Erlebnis wird, damit man nicht nur Möbelhaus ist? Hast du da Hintergründe dazu?
Genau, das war die Idee vom Gründer, cool. Dass man einfach noch weiter dort bleibt und länger Zeit im IKEA verbringt.
Und er hat es geschafft, ich sag's aus eigener Erfahrung.
Gibt es diesen Filmraum noch oder gab es irgendwann mal so ein Kinosaal oder sowas, oder? In meiner Kindheit, das war einer der Gründe, warum ich immer hingegangen bin.
Das muss lang her sein.
Ja, das ist schon länger her. Aber du weißt, wovon ich rede,
nein,
oder?
Nein, krass.
Durch die Blume haben wir dir jetzt gesagt, dass du alt bist. Glaubt ihr vor allem, Pedram und Ilja, dass diese Emotionen und diese Erinnerungen, was ist, auf das alle Marken irgendwie setzen können oder funktioniert das auch nur bei manchen? Weil ich meine, Google ist die Marke, die es ist, aber Emotionen verbinde ich jetzt mit Google zum Beispiel keine.
Naja, es kommt immer darauf an. Ich glaube, Emotionen hat man immer irgendwie und jede Marke kann es schaffen. Natürlich gibt es Branchen, Tech, Finanz etc., wo es vielleicht schwerer ist, mit Emotionen zu spielen. Aber genau wenn die es schaffen, umso stärker sind sie dann.
Und man muss dazu sagen, je unemotionaler das Produkt, desto mehr Möglichkeiten hast du dann als Arbeitgeber vielleicht im Office, in der Kultur, im Unternehmen was zu machen. Mhm. Also auch wenn jetzt Google vielleicht nicht so das emotionalste oder die emotionalsten Produkte hat, das Büro von Google, wenn du sie mal schaust, also ich glaube, da gibt's Rutschen, du kannst die ärgsten Experience machen, du hast Minigolfstationen und sowas. Also alleine dort zu arbeiten an sich ist wie in einem Erlebnispark unterwegs zu sein.
Ich glaube, dass du auf Google sehr viel machst, während du Emotionen fühlst. Du googelst was, weil du vielleicht, dir geht's schlecht, du willst wissen warum, du brauchst was, du bist gerade excited, du googelst schnell. Also du verbindest Google schon immer wieder mit Emotionen, die du vielleicht nicht wegen der Marke spürst, aber du verbindest die beiden immer im Kopf unbewusst.
Wenn wir jetzt schon über das Thema Emotionen und Gefühle und Geschichten sprechen, wollen wir gleich auch noch über eine ganz besondere Kampagne sprechen von euch, Christina, und zwar Sleepover im IKEA. Wir haben es vorher schon kurz angekündigt. Sehr coole Aktion, die ihr da gemacht habt. Mich würden die Hintergründe interessieren und ob das wirklich so ein Kindheitstraum war, wie es klingt.
Genau, wir haben the worst Sleepover ever veranstaltet im IKEA Wien-Westbahnhof mit 16 Influencer und einem 3-stündigen Livestream. Das war anlässlich unseres Kickoffs für unser diesjähriges Schlafthema. Und dann haben wir gesagt, da hauen wir mal ordentlich auf den Putz und holen uns da mal eine neue Zielgruppe ab, nämlich die junge Generation.
Warum worst Sleepover ever? Weil Schlafen im Möbelhaus klingt nach einem ziemlich guten Sleepover eigentlich.
Ja, für viele war es sicher ein Kindheitstraum, aber wir haben gedacht, wir lassen die da jetzt nicht so einfach davon kommen. Und es hat eben einen Livestream gegeben und da hat es unterschiedliche Challenges gegeben und am Ende haben die Gewinner in den sehr bequemen, wunderschönen Roomsets geschlafen und die weniger Glücklichen haben in improvisierten Schlafplätzen unterkommen müssen.
Okay, das heißt, die haben sich quasi untereinander dann gebettelt, die Influencer.
Genau so ist es.
Und was war das Ziel von dieser Kampagne? Du sagst einerseits natürlich die neue Zielgruppe. War das vielleicht eine Zielgruppe, die ihr noch nicht so für euch gewonnen habt? Oder?
Das würde ich jetzt gar nicht sagen, aber wir haben uns gedacht, wir gehen mal all in, ehrlicherweise. Ich glaube, es ist recht bekannt und wird immer wieder diskutiert, dass die jungen Generationen, also Gen Z und Alpha, dass die einfach ein bisschen anders ticken, dass die Social Media anders konsumieren, dass die Marketingstrategien im Grunde sofort riechen und keinen Bock drauf haben. Und wir haben uns gedacht, wir müssen die anders abholen. Wir müssen darauf einsteigen, dass die auf Gamification stehen und da wollten wir uns einfach was Besonderes überlegen.
War das schwierig, diese Idee im Unternehmen durchzusetzen? Wir haben ja vorher schon geredet, IKEA, die Brand gibt es seit 80 Jahren, über 80 Jahren. Haben da alle gleich gesagt, wuhu, yes, Influencer, her damit?
Tatsächlich ja.
Das überrascht mich, okay.
Ja, wir sind damit beauftragt worden und die erste Idee war mal, ja, natürlich wird das eine Überraschung, Übernachtungsparty mit Überraschung. Aber wir haben eher so im klassischen Stil gedacht, ja, fein übernachten, ein bisschen Popcorn, ein bisschen Workshop, so wie man es halt kennt von den Influencer-Events. Und dann sind wir als Team, und da liebe Grüße an die Melanie und die Sandra, aber wir sind dann mal ordentlich gechallenged worden. Die haben gesagt, geht's all in, wir wollen die jungen Leute haben, wir wollen, dass die mit dabei sind und dass die richtig Bock drauf haben und dass, wenn die an IKEA denken, dass die sich denken, boah, die haben die richtigen Schlafprodukte für mich.
Was heißt all in gehen in eurem Fall?
Ja, in dem Fall war das eigentlich eine sehr ungewisse Aktion. Wir haben bis dato noch nie einen Livestream in der Form gemacht. Wir gehen hin und wieder mit Live-Shopping, wie der Name schon verrät, aber so über 3 Stunden noch nie. Und das haben auch andere Brands in der Form noch nicht gemacht. Also wir haben etwas ganz Neues in Österreich probiert. Und wenn du halt keine Erfahrungswerte von jemand anderem hast, dann ist das immer ein gewisses Risiko. Und deswegen sage ich ja wirklich all in, weil du musst dir wirklich getrauen. Als es dann soweit war, haben wir ein bisschen gezittert und gehofft, aber es ist Gott sei Dank richtig aufgegangen.
Das ist, glaube ich, auch ein mega wichtiges Thema, weil wir als Agentur ja auch ganz, ganz viel im Influencer-Bereich mit Unternehmen arbeiten und wir sind ja dann oft dieser supportende Partner, der den Unternehmen so ein bisschen das Risiko abnimmt und ihnen auch ihnen dabei hilft und sie an der Hand nimmt. Ihr habt das aber, und das finde ich mega spannend, komplett selber gemacht und in-house. War das von Anfang an klar, dass ihr das selber macht? Und gab es da bei euch so einen Punkt, wo ihr euch gedacht habt, okay, das ist echt eine große Sache? Und hol uns da vielleicht ein bisschen ab. Wie war der Prozess?
Tatsächlich haben wir keine Influencer-Agentur on board geholt, aus dem Grund, weil wir gesagt haben, so eine Livestream-Geschichte ist einfach riskant. Mhm. Und im Endeffekt, der Erfolg war davon abhängig, wie die Influencer performen. Und wir wollten irgendwie sicher gehen, dass wir mit ihnen in erster Linie selbst sprechen, dass wir sie selbst kennenlernen, wissen, wie sie so sind, damit wir irgendwie
ein Gefühl dafür bekommen.
Ein Gefühl für sie bekommen. Genau, weil sonst triffst du die vielleicht als Unternehmen beim Event das erste Mal mit dem Influencer, bist so handshaking, hallo, ich bin die Christina und irgendwie so eine Distanz. Und uns war wichtig, dass wir bei so einer Aktion überhaupt keine Distanz im Raum haben, ja, weil du gehst live, du kannst das nicht proben, wir haben das nicht geskriptet.
Mhm. Da musst du wirklich zu 100% vertrauen können, dass da alles passt, ja.
Genau, und dass die eine gewisse Persönlichkeit mitbringen, die das Ganze zum Erfolg machen.
Habt ihr die im Vorhinein eingeladen oder gecastet? Oder?
Na, dafür war dann am Ende nicht die Zeit da, obwohl es sehr witzig gewesen wäre. aber wir haben super, super viel recherchiert. Wir haben mit jedem Einzelnen telefoniert, zum Teil mit dem Management, aber wir haben dann auch immer gesagt, okay, fein mit dem Management zu quatschen, aber wir würden gerne mit den Influencern auch persönlich reden. Wir haben ihre Kanäle studiert. Wir haben geschaut, passen die zu IKEA? Ist das eine diverse Gruppe? Wir haben wirklich Influencer gehabt aus dem Bereich Musik, Comedy, Beauty. Also es war wirklich querbeet. Man muss ja wirklich sagen, die haben sich davor fast so gut wie gar nicht gekannt. Das war natürlich auch ein Risiko, aber das war eigentlich das Coole. Deswegen haben wir so eine harmonische, lustige Gruppe gehabt, die richtig, richtig viel Motivation mitgebracht hat.
Nach welchen Kriterien habt ihr die Leute dann ausgewählt? Weil ich meine, aus diesem riesen Pool an InfluencerInnen, die es gibt, da 16 rauszusuchen, wie du sagst, ist schwierig. Was waren da noch so Kriterien?
Ganz wichtig war für uns, und das war ein bisschen Premiere für uns bei IKEA Österreich, Influencer aus dem Bereich Comedy. Da haben wir ja ein paar sehr tolle, junge Faces in Österreich. Und da haben wir uns ein paar rausgesucht, aber wie ich schon gesagt habe, einfach, dass das eine breite Masse abbildet. Aus der queeren Community, aber dieses klassische Beauty-Instagram. Mhm. Fokus natürlich auf Gen Z, aber wie man gesagt, die Millennials, die brauchen wir dabei. Die sind stark auf Instagram.
Schwierig, bei 16 Leuten da alles reinzukriegen.
Absolut.
Spannend, dass du Comedy erwähnt hast. Wir haben erst letzte Woche einen Comedian hier zu Gast gehabt und auch ein bisschen so über die Entwicklung gesprochen, dass immer mehr eben Comedy-Influencer auch zum Zug kommen. Deswegen, ja, spannend zu wissen, dass das bei euch, bei eurer Kampagne auch so war. Du hast jetzt immer öfter gesprochen von diesem Risiko, das ihr eingegangen seid. Was heißt das Risiko genau? Also was wäre denn der Worst Case gewesen? Das überlegt man sich ja oft so vorher. Ja. So, was kann alles schiefgehen?
Oh ja, die Liste war lang. Ich glaube, wenn man davor ankündigt, schon zwei Wochen vorher, wir gehen live auf Instagram und TikTok, und dann bist du nicht live.
Ja, das wäre ein bisschen unangenehm.
Genau. Und ich glaube, wir alle kennen Technik. Technik ist unberechenbar.
Ja.
Absolut. Und wir haben gezittert. Und ich bin kein Technikgenie. Also ich habe wenig dazu beitragen können. Ich habe es nur organisieren können. Und das war natürlich ein super großes Risiko. Und wie gesagt, dann nochmal die Influencer. Also wenn die dort keinen Bock aufeinander gehabt hätten oder keinen Bock gehabt hätten mitzumachen, der Livestream wäre tot gewesen.
Ja.
Und davor haben wir wirklich Angst gehabt, dass es nicht wert ist, das anzuschauen und dass der Livestream am Ende leer ist. Also von den Zuseherzahlen.
Das klingt auch, als wird Glück auch immer ein bisschen eine Rolle spielen.
Absolut.
Was würdest du sagen, was waren denn die Erfolge oder auch die Learnings, die ihr aus dieser Aktion gezogen habt?
Ich glaube, man muss sich mal eingestehen, wenn man so ein Event macht, man kann es bis ins letzte Detail durchplanen. Es wird nie alles funktionieren, aber man kann sehr vieles improvisieren. Mhm. Und ich glaube, wir haben einfach gezeigt, wenn man sich mal was anderes getraut, das zahlt sich wirklich aus. Also das Feedback war crazy, es war super positiv. Und wie schon erwähnt, wir haben sowas auch noch nie gemacht in der Richtung, aber die Kommentare waren durchwegs positiv, super interessiert. Und also wir haben ja irgendwie ein bisschen befürchtet, dass am Ende der Livestream gar leer ist.
Ja.
Wir haben so viele Kommentare gekriegt in kürzester Zeit, dass User gesperrt worden sind, weil Instagram gedacht hat, sie sind ein Bot.
Ja.
Also das hätte man uns gar nicht vorstellen können. Und ich glaube, das ist schon mal eines der größten Learnings. Manchmal muss man sich was trauen, all in gehen, wie ich es vorher schon bezeichnet habe. Und das zahlt sich dann auch wirklich aus. Und wir haben das Feedback von der richtigen Generation bekommen, die wir ansprechen wollten. Also die Jungen haben uns da eigentlich, wie soll ich sagen, bestärkt, da jetzt auch noch weiterzumachen.
Abgesehen von dieser Kampagne jetzt, wie versucht ihr als Unternehmen sonst InfluencerInnen mit einzubinden und die junge Zielgruppe anzusprechen?
Uns ist ganz wichtig, dass die Influencer zu dem Thema passen, dass sie zum Unternehmen passen. Also es ist nicht, wir haben nicht immer die gleichen Faces für jedes Thema. Wir haben nicht bei jedem Thema immer Influencer. Also für uns muss es eine runde Geschichte sein. Und das wäre auch so ein Learning aus der ganzen Geschichte. Also dieser authentische Content, ich glaube, der war der Key zu dem Ganzen. Und das soll einfach authentisch sein. Die Kooperation soll authentisch sein, der Content, der am Ende dabei rausschaut. Und so möchte man das auch in Zukunft weiter handhaben.
Pedram und Ilja, jetzt ihr beiden aus Agentursicht. Glaubt ihr, dass so Influencer-Kampagnen wie die von IKEA irgendwie gut und wichtig ist, wenn man langfristig den Plan hat, zu einer Love-Brand zu werden?
Einerseits super wichtig für die Branche, weil andere Unternehmen sich am Beispiel IKEA jetzt viel mehr trauen können und sehen, es funktioniert. Und andererseits für die Love Brand absolut. Also 100.000%, warum die Zielgruppen, die den Influencern folgen, die Fans, die sie schon haben, kommen auf die Brand über. Es vermenschlicht alles, es macht es viel authentischer. Wie du richtig gesagt hast, Christina, die Gen Z, Gen Y, mittlerweile sogar die Boomer, die merken, wenn was Werbung ist. Und mit Influencern ist es keine Werbung, die ich schauen muss, sondern es ist Content.
Ja, und ich glaube, was auch noch wichtig ist für alle, die dazuhören, das muss man nicht, also man kann das auch machen, wenn man ein deutlich kleineres Unternehmen ist. Also natürlich hat ein Unternehmen wie IKEA oder andere große Unternehmen ganz andere Möglichkeiten, wenn es darum geht, mit Influencern zu arbeiten. Aber auch der kleine, weil wir bei dem Beispiel gewesen sind, der kleine Thailänder um die Ecke, wird vielleicht irgendwie ein, zwei Influencer kennen, die gerne dort bestellen und gerne dort essen. Und wenn man da in den Kontakt tritt, hat man einfach die Möglichkeit, authentischeren Content zu erzählen, ein bisschen nahbarer zu werden für die Community und einfach dann am Ende des Tages auch deren Zielgruppe ein bisschen überschwappen zu bekommen.
Glaubt ihr, ist die Frage da entscheidend, für wen mache ich es und wie kriegen es möglichst viele Leute mit? Weil der Thailänder um die Ecke macht die gleiche Aktion oder macht eine ähnlich coole Aktion, ladet da 10, 15 Leute ein. wäre ja dann gut, wenn das nicht nur die 15 Leute wissen, dass der richtig gutes Essen hat und ein richtig cooles Lokal,
wenn
sondern...
Wenn diese 15 Leute eben Influencer in einer gewissen Größenordnung sind, oder lass mal einfach sagen, das sind Influencer, die vielleicht kleinere Accounts haben, aber die, denen folgen ja auch wiederum Leute. Und wenn die wirklich begeistert davon sind, wenn der kleine Thailand um die Ecke einen Kochworkshop macht oder sowas in diese Richtung, dann sehen das ja multipliziert ganz viele Leute. Und ich glaube, die Frage ja, es ist wichtig, eine kreative Idee zu haben. Und dann ist es fast nicht ganz so wichtig, dass man jetzt mega viel Budget oder eine ganz große Menge an Leuten einlädt, sondern einfach ein gutes Konzept, eine gute Idee, worüber Leute gerne reden wollen.
Das Ding ist nämlich, dass Social-Media-Nutzung ist für Love Brand Creation super wichtig, weil du da im Dialog bist mit deiner Zielgruppe, zum ersten Mal wirklich. Und Influencer-Marketing hilft, in den Dialog zu kommen, reinzustarten, mit denen zu sprechen. Und dann, eins möchte ich noch sagen, Christine, das hast du wunderbar hervorgehoben, die Kommentare. Die Kommentare sind das A und O eigentlich. Das ist egal, ob du mit Influencern das machst oder selber postest. Du musst in die Kommentare schauen, was abgeht, wer kommentiert, wie kommentiert man. Und so ein Leitspruch ist, willst du eine Love Brand sein, schau in die Comments rein, weil am Ende des Tages, es reimt sich, und wenn es sich reimt, ist immer gut. Am Ende des Tages musst du antworten als Brand. Wie oft haben wir uns gedacht, oh krass, IKEA, die Wiener Linien, die haben mir geantwortet, die sind echt witzig, die haben kommentiert. Und so wirst du zu Love Brand, wenn du wahrgenommen wirst als Mensch. Influencer helfen dir unfassbar dabei, aber den Rest der Arbeit, den musst du schon selber machen.
Ich glaube, da würde ich ja gerne noch hinzufügen, Community Management, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Schlagwort. Und Community Management kann auf so viele Art und Weisen stattfinden. Bei unserem Sleepover haben wir eben geschaut, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen einen Grund haben zu kommentieren. Wir haben sie dazu aufgerufen, aber das dafür muss man nicht live sein, das kann man in den Stories machen, eben in den Kommentaren miteinander kommunizieren. Da ist so viel möglich. Ursprünglich, als der Westbahnhof, also IKEA Wien Westbahnhof also eröffnet hat, habe ich den Instagram-Kanal betreut, noch bevor das Tor offen war. Und das war der Hüss-Account. Und ehrlich gesagt war ich das Hüss. Ich habe kommentiert, ich habe mit den Nachbarn kommuniziert. Cool. Und die haben mir... Ihr könnt es mir nicht vorstellen, was die mir nicht alles erzählt haben.
Du warst inkognito unterwegs.
Ich war eigentlich ein Haus.
Ja.
Und die haben gesagt, ich habe gesehen, du hast jetzt Fenster bekommen und super toll. Und heute war es ja wieder ein bisschen laut, aber das macht nichts, weil ich freue mich, wenn ich bald bei dir frühstücken darf. Und es war eigentlich super crazy, aber dadurch haben wir wirklich in diesen Kanal kein Geld gesteckt. Das war absolut organisch. Und wir haben einfach schon viele, viele Follower gehabt, bevor wir überhaupt eröffnet gehabt haben, indem wir einfach die Nachbarn und die Community mitgenommen haben, was dort auf der Baustelle passiert.
Ist das aber auch eine Frage von den eigenen Ressourcen und von der Teamgröße? Weil ich denke mir gerade so Community Management, man könnte auf alles reagieren, man könnte ja zu allem ein Meme stellen, auf jedes Kommentar antworten, aber dann kommt man irgendwie vom 100. auch irgendwie ins 1000., oder?
Natürlich, und das ist natürlich eine Ressourcengeschichte, absolut. Nicht jeder hat ein Riesenteam, wir sind auch kein Riesenteam. Dennoch, bei manchen Themen ist es das, glaube ich, einfach wert, dass man sich die Zeit nimmt. Und wir haben nicht für jeden Store einen extra Instagram-Kanal. Wir haben das für den IKEA Wien Westbahnhof, weil es ist ein besonderer Ort, ein besonderer City-Store, der besondere Bedeutung für IKEA mitten in der Stadt und ist quasi eine Neuheit für IKEA in Österreich. Und da war es uns das wert, weil wir einfach ein bisschen was anderes aufgebaut haben. Aber das heißt nicht, dass man das jetzt bei jedem einzelnen Store machen muss.
Notfalls schicht die Ressourcen einfach um, würde ich sagen. Also bevor du jeden Tag postest, post viermal die Woche, dafür nimm die restliche Zeit zum Kommentieren, zum Engagen. Es ist, du musst kommunizieren. Du würdest ja auch niemanden lieben, mit dem du redest, der aber nie zurückredet.
Also haben wir wahrscheinlich alle schon mal, aber
hat nie lang gehalten. Ne?
Das stimmt.
Ich spreche aus Erfahrung, nicht Spaß.
Wenn wir jetzt gerade so über kleinere Unternehmen, weniger Ressourcen sprechen, vielleicht können wir unsere ganze Gedankenpower zusammengeben. Was würden euch denn für Aktionen einfallen, die man machen kann als kleine Marke, die zur Love Brand werden will? Gibt es da irgendwas? Würdet ihr sagen, ihr würdet auf Merchandise setzen, was man zum Beispiel bei McDonald's häufig sieht? Oder würdet ihr so Kampagnen starten wie IKEA, wo aber natürlich viel Energie reinfließt und viel Geld auch?
Also wenn man, da gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, aber wenn man ein Unternehmen ist, wo man ein Produkt hat, welches man nachmachen könnte im Sinne von, man hat ein Restaurant, wo man das selber kochen kann oder man macht, keine Ahnung, Kunst, die man vielleicht sogar, wo man selber die Gemälde malt, dann würde ich die Community dazu einladen, das gemeinsam zu erstellen in einer Form eines Workshops, wo man sagt, hey, wir treffen uns gemeinsam, ich zeige euch, wie das geht, ich hole euch ein bisschen ab, Blick hinter die Kulissen, weil damit machst du die ganze Experience wirklich greifbar für die Leute.
Ich würde auch zwei Sachen, entweder ganz viele Events und Experiences kreieren, so wie ihr mit IKEA, weil nichts verbindet Emotionen so sehr mit einer Marke wie etwas, was ich physisch erlebt habe. Mhm. So offline machen, online dokumentieren. Oder ich würde irgendwie schaffen, dass ich super emotionale Erlebnisse für einzelne Personen schaffe, die ich dann online dokumentiere. Beispielsweise, ich schenke einem Paar, was ich nicht leisten kann, die Traumhochzeitsreise, bin ein Reiseveranstalter, mache das aber so auf eine Art, dass ich es dann revealen kann oder ich gehe und mache etwas unfassbar karitativ Schönes, ich schenke Leuten was, aber nehme das dann mit und zeige es den anderen. Aber es muss ehrlich sein, es darf nicht aufgesetzt wirken, das ist wichtig.
Christina, glaubst du, habt ihr auch bei eurer Sleepover-Kampagne gerade dieses Erlebbare irgendwie auf das angezielt?
Absolut, daher ist auch die Entscheidung gefallen, dass wir live gehen werden, weil die Influencer, ihr kennt das ja, die nehmen ja schon unglaublich mit und behind the scenes und die kündigen das an und man hat schon zu einem gewissen Grad das Gefühl, dabei zu sein. Mhm. Aber wenn etwas live ist, dann ist es nochmal ganz anders. Es ist nochmal weniger gesteuert.
Es ist wirklich ungefiltert, oder?
Ungefiltert, genau. Genau, du kannst es nicht nochmal aufnehmen und das ist ein ganz anderes Dabeisein. Und mit diesem Community Management haben wir geschaut, dass die Zuseher und Zuseherinnen auch nochmal mittendrin sind. Mhm. Das miterleben, mitgewinnen, mitvoten und wir denken, das war absolut Key Factor.
Ich glaube auch immer, dieser Live-Faktor bringt eines mit und zwar, dass die Leute Fehler machen und dass eben nicht alles perfekt läuft und manchmal ist es vielleicht genau das, was die Sache dann rund und gut macht.
Ja und einfach zum Teil vielleicht unfreiwillig lustig, aber doch lustig.
Ja, das ist die beste Art von Humor, der nicht so erzwungen ist. Da unterschreibe ich auf jeden Fall. Liebe Christina, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du deinen Dienstagabend mit uns verbracht hast.
Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Das ist sehr schön, das hören wir gerne. Brauchen wir auch immer als Feedback. Nächste Woche nämlich sind wir wieder am Start, 20 Uhr mit einem neuen coolen Gast. Zwei Folgen gibt's noch vor unserer Weihnachtspause. Deswegen schaltet unbedingt ein und hört den Podcast gerne ab Donnerstag überall da, wo es Podcasts gibt.